Uta, hast du die Fußball-WM geschaut letztes Jahr?
Nee, habe ich nicht geschaut. Die letzte, die ich geguckt habe, war 2006 in Deutschland, als die in Deutschland waren. Das fand ich cool. Da waren ja auch Spiele in Nürnberg und da fand ich, habe ich die Atmosphäre einfach total genossen. Ich weiß noch, als die Holländer und Holländerinnen, die Fans in Nürnberg waren zum Spiel, da sind wir dann vom Hauptmarkt irgendwie rausgezogen zum Volksfestplatz, zum Public Viewing gucken und es war so toll, das habe ich voll genossen und das war super. Und danach ging es die Kurve bei mir immer radikal weiter runter. Alle zwei Jahre EM, WM wurde es immer weniger und letztes Jahr habe ich gar nichts mehr geguckt.
Ja, ich bin auch nicht so der große Sportfan, aber trotzdem reden wir heute drüber.
Wir reden heute drüber, weil wir einen tollen Gast haben.
MWD. Männlich, weiblich, divers. Der Feminismus-Podcast von nordbayern.de mit Ute Möller und Franziska Wagenknecht.
Herzlich willkommen zu MWD Männlich-Weiblich-Divers, dem Feminismus-Podcast der Nürnberger Nachrichten. Die Ute hat es ja schon gesagt, wir haben heute einen Gast und zwar den Tarik. Stell dich doch mal vor, Tarik.
Ja, hallo erstmal. Ich bin Tarik Fahle, ich arbeite in der Online-Redaktion und habe den sportlichen Hintergrund, den ich hier hoffentlich ein bisschen mit einbringen kann. Bin selber ja ambitionierter Basketballer gewesen. Bin ganz gut vernetzt in Deutschland, habe ein Jahr am College in Amerika gespielt. Ja, und kenne sehr, sehr viele Leute, die den Sprung zum Profi geschafft haben, was mir nicht gelungen ist, was aber auch nicht so schlimm ist. Trotzdem freue ich mich, hier zu sein und bin gespannt, was uns heute alles so erwartet.
Einsteigen können wir eigentlich mit einem aktuellen Thema, und zwar gibt es einen neuen Werbespot von der Commerzbank zusammen mit der Frauennationalmannschaft.
Fußball.
Genau. Auch nicht so mein Kernthema. Der ist gestern rausgekommen, glaube ich. Und den können wir euch auf jeden Fall mal in den Shownotes verlinken. Da geht es eben darum in dem Spot, dass die Frauen feststellen oder eigentlich erzählen, wie gerade ihr Status ist. Feststellen, hey, keiner kennt unser Gesicht. Niemand weiß, wie oft wir schon gewonnen haben. Es gibt viele Vorurteile in der Branche. Ich habe mal ein paar Zitate aus dem Spot rausgeschrieben, die ich total eindrücklich fanden. In dem Spot haben sie gesagt, wir spielen für eine Nation, die unseren Namen nicht kennt. Sie haben gesagt, beim ersten Titel gab es für uns ein Kaffeeservice, quasi als Belohnung, als Preis. Seit es uns gibt, treten wir nicht nur gegen Gegner an, sondern vor allem gegen Vorurteile. Das fand ich sehr eindrücklich und total wahr. Wie ist denn das, Tarik? Du kennst dich ein bisschen aus. Wie ist denn so das Standing von Frauen im Sport, von Frauen im Fußball, im Basketball?
Ja, schwierig. Ich glaube, zum einen ist es immer ein Problem, wenn du als Mannschaft oder auch als Einzelperson keinen Erfolg hast. Du hast zwar jetzt angesprochen, ja, die Frauennationalmannschaft ist sehr erfolgreich gewesen in ihrer Vergangenheit. Wenn man sich aber das letzte internationale Turnier anguckt, die EM 2017, da sind sie an der Vorrunde ausgeschieden und haben teilweise wirklich desolate Leistungen gezeigt. Und genau das ist ja dann passiert mit diesem Shitstorm, ja, diese negativen Reaktionen, die da auf die eingeprasselt sind, weil es einfach nach außen hin, ja, nicht diesen Erfolg übermittelt hat, den man sich in Deutschland ja gerade im Fußball auch erwartet. Ihr habt es ja am Anfang die Frage gestellt, habt ihr die WM letztes Jahr gesehen bei den Männern? Da war das ja genau das Gleiche. Bleibt der Erfolg aus, dann wird es schwer. Generell das Standing, ich glaube in jeder Sportart für Frauen ist immer noch nicht gleich wie bei den Männern. Da kann man beim Gehalt anfangen, da kann man ja beim Unterhaltungswert auch anfangen, weil viele Fans eben sagen, nee, wenn ich zum Frauenfußball, zum Frauenbasketball oder auch zum Tennis gehe, kriege ich nicht den gleichen Unterhaltungswert wie bei den Männern geboten. Ich persönlich muss sagen, ich sehe das gar nicht so. Wenn ich Basketballspiele von Frauen anschaue, gucke ich mir die gerne an. Vielleicht sehe ich jetzt nicht die spektakulären Highlights wie Dunkings und so weiter, aber ich sehe viel Intelligenz, ich sehe viel Struktur und ich sehe vor allem viel ja harte Arbeit. Ich denke, das ist genau das Gleiche wie bei den Männern, wenn du den Sprung zum Profi schaffen willst, dann musst du unglaublich viel harte Arbeit investieren und das ist sowohl bei Männern als auch bei Frauen gleichwertig anzusehen und gleichwertig zu bewerten.
Ja, weil du auch sagtest, die Frauen hätten ja in der letzten Europameisterschaft, war es glaube ich,
richtig,
ein bisschen versagt. Das kann man jetzt ja auch über die Männer im letzten, das war Weltmeisterschaft, ne,
genau,
wo sie so früh ausgeschieden sind. Das war jetzt auch keine Glanzleistung und trotzdem ging ja nicht durch die Medien, hey Jungs, kommt mal bitte zurück ans Fließband, macht mal wieder lieber Kfz ein bisschen oder geht mal nach Hause und kümmert euch um eure Kinder. Das hat ja auch niemand gesagt. Also die Qualität, finde ich, der Kritik ist schon echt eine ganz andere. In dem Spot sagen, haben sie auch so ein paar Vorurteile zitiert, zum Beispiel, Frauen sind zum Kinderkriegen da, zurück an den Wäschekorb oder an die Waschmaschine. Das ist schon, also da, das finde ich, sind schon ganz andere, ja, ganz andere Form von Kritik, der die Frauen da ausgesetzt sind, die eigentlich immer bedeutet, ihr seid keine ernstzunehmenden Sportler, obwohl ja die Frauen eigentlich beim Fußball vor allem auch sehr erfolgreich sind eigentlich. Also im Vergleich doch fast, korrigiere mich, weil ich habe eigentlich keine Ahnung, erfolgreicher als die Männer, oder?
Ja, also wenn man jetzt sich mal die Historie anschaut, dann haben sie deutlich mehr Titel gewonnen. Also 8-mal Europameister, 2-mal Weltmeister. Ja, und ich schätze jetzt auch mit dem Umbruch, mit der neuen Trainerin, ja, wird der Erfolg auch hoffentlich bald zurückkehren. Es ist aber natürlich auch, muss man auch sagen, für die anderen Länder irgendwo bemerkenswert, dass man Deutschland eingeholt hat. Deutschland war ja lange Zeit dieser Vorreiter, was Frauenfußball betrifft. Und das ist jetzt gerade eben nicht mehr so. Und das liegt einfach daran, dass die anderen Länder auch erkannt haben, hey, wir müssen auch unseren weiblichen Bereich fördern. Und ja, wir haben leider hier in Deutschland ein bisschen den nächsten Schritt verschlafen.
Aber ich finde es ganz schwierig, weil der Spot von der Commerzbank kommt ja raus, weil die Sponsor sind der deutschen Frauennationalmannschaft und weil im Juni eine WM startet. Und ist es denn nicht auch ein bisschen schwierig, dass da der Spot kommt, da geht es, wo es um das Bild von Frauen, um das Klischeebild von Frauen im Fußball geht? Das ist kein Spot, der sagt, boah, wir haben eine geile deutsche Nationalmannschaft, wir haben eine geile Trainerin, wir haben die und die Spielerinnen, die ja schon Titel gewonnen haben, die sind ja ausgezeichnete Spielerinnen dabei, die für ihre Leistung schon richtig Lob und Preise kassiert haben, dass man also nicht mit der Leistung argumentiert und nicht sagt, wir haben bald eine ganz geile Frauenfußball-WM, wir haben ein tolles Team, wir haben eine neue tolle Trainerin, dass man also nicht auf die Leistung abhebt, sondern auf das Klischeebild. Ich finde das eigentlich auch schwierig. Ich habe damit auch ein Problem. Ich weiß, das ist gut gemeint. Es soll ja der Situation den Spiegel vorhalten. Ich finde es aber eigentlich auch schwierig. Ich finde, Frauen sollten langsam auch mal anfangen, mit ihrer Leistung zu argumentieren und nicht noch auf die Klischees draufhoppen, natürlich, um sie dann wieder zu konterkarieren, aber sie ja eigentlich dann doch wieder auch zu transportieren. Ich finde das eigentlich auch schwierig. Ärgert mich auch so ein bisschen.
Ja, ja. Ich muss sagen, also als ich den Spot das erste Mal gesehen habe, bin ich auch so ein bisschen mit zweigeteilter Meinung eben rausgegangen, ne? Weil du dich so ein bisschen gefragt hast, ist das jetzt wirklich notwendig, so weit auszuholen und wirklich jetzt so viele Vorteile in einem Spot zu kombinieren, ja, nur um am Ende die nötige Aufmerksamkeit, die sie ja jetzt bekommen haben, zu erlangen. Auf der anderen Seite, ja, im Juni startet eben die WM. Einen besseren Zeitpunkt kannst du eigentlich
klar,
nicht auswählen.
Klar.
Also ich finde auch, das ist nötig, weil sich nochmal hinzustellen und zu sagen, wie schon die letzten Jahre, dass die sehr erfolgreich sind, dass die tolle Spielerinnen haben, das ist überhaupt kein Geheimnis. Das weiß jeder. Da muss man sich nur mal anschauen, wie viele Turniere die gewonnen haben. Und nochmal sich hinzustellen und zu sagen, ey, wir sind geil, ja, super, aber das bringt nichts, habe ich den Eindruck. Ich glaube, man muss einfach die Leute damit konfrontieren, wie die Situation ist. Und die Situation ist, und das fand ich super eindrücklich, wir kämpfen nicht gegen die Gegner, sondern eigentlich kämpfen wir gegen die Leute, die uns den Rücken stärken sollten.
Aber Tarek, meinst du, dass wirklich die Leute nicht ins Stadion gehen? Weil die sind ja, wenn du die Spiele anschaust von der Frauen, von den großen Turnieren, manchmal schalte ich da rein, die sind ja gähnende Leere oft in den Stadien. Es ist echt traurig. Meinst du denn wirklich, dass die Leute nicht reingehen wegen der Klischees, dass die sagen, auch Frauen können keinen Fußball, bei Frauen ist es nicht so spannend, nicht so schnell, nicht so spritzig? Oder was meinst du, warum so wenige Frauen Fußball anschauen?
Ich glaube, das ist wirklich so eine Mischung aus, was du gerade gesagt hast. Einmal eben dieser Unterhaltungswert, dass es eben nicht so, ja, für den gemeinen Zuschauer attraktiv ist. Ich kann jetzt da nur vom Basketball sprechen, wenn ich bei Frauen-Bundesliga zuschaue oder auch in der WNBA, wo ich schon war, da passen in Amerika in den Hallen über 20.000 Menschen rein und es kommen halt zwischen 7 und 8, wenn es gut läuft. Bei den Männern ist immer ausverkauft. Und ja, bei den Frauenfußball, ich weiß nicht, eigentlich müsste bei einem internationalen Turnier jedes Mal das Stadion voll sein, einfach weil es ein einzigartiges Event ist. Ja.
Aber die Frage ist ja auch, Männerfußball hat immer viel auch mit Nationalstolz zu tun, ne? Da identifiziert sich die ganze Nation mit dieser Mannschaft und was die jetzt heute Abend um 20 Uhr macht, das hat viel mit Identität plötzlich zu tun. Bei Frauen nicht. Warum?
Tja, das ist eine gute Frage. Ich meine, bei den Frauen ist es ja auch inzwischen so, dass die Migration gefördert wird. Man hat viele Spielerinnen mit internationalen Wurzeln, was ich sehr gut finde. Aber genau das müsste ja auch ein Grund sein, zu sagen, okay, wir kriegen da noch mehr Zuspruch. Ja, wir kriegen da noch mehr Rückendeckung. Und wir werden jetzt sehen, die WM findet ja in Frankreich statt. Und wir werden sehen, wie so die Stadionauslastung sein wird. Man kann nur darauf hoffen, dass möglichst viele Leute zuschauen, weil verdient hätten sie es alle mal.
Ist es so, du schaust ja auch Sportarten mit Frauen an, ist es tatsächlich so, dass die Frauensportlerinnen oder die Spiele weniger spritzig, schnell, interessant, spannend sind?
Ja, also es ist ja sogar bewiesen, dass Frauen können mal nicht so schnell laufen und auch nicht so hoch springen.
Darf ich da mal gleich was sagen?
Darfst du.
Ja, Sophia war, also meine Tochter, das war glaube ich zweite Klasse, da war die im Fußball. Jungs, Mädels gemischt natürlich in dem Alter und die war schneller als fast alle Jungs und der Trainer hat gesagt, boah, kann die schnell laufen. Kann man das dann so stehen lassen? Frauen können nicht so schnell laufen wie Männer?
Im Jugendbereich kannst du das so stehen lassen und dann ab einer gewissen Phase, so ab dem Alter 13, 14, 15, trennt sich das dann, wenn es dann eben auch in Richtung Leistungssport geht. Es ist natürlich so, also wenn ich jetzt mich mit weiblichen Profis in die Halle stellen würde, ich war mal ganz gut fit, würden die mich trotzdem wahrscheinlich über den Haufen rennen. Ne? Das ist keine Frage. Aber wenn du jetzt die besten Sportler Männer mit den besten Sportlerinnen Frauen vergleichst, dann werden die Männer immer die besseren Werte haben. Ist einfach so.
Das ist klar. Die haben einfach eine andere körperliche Konstitution. Genau. Aber ich meine, dass insgesamt das so eine große Auswirkung hat, dass mir das Frauenfußballspiel nicht spritzig und nicht sportlich vorkommt, finde ich trotzdem tatsächlich ein bisschen vorgeschoben.
Vielleicht nicht jetzt im athletischen Bereich, aber wenn man sich die Gesamtheit anschaut, dann merkst du schon einen Unterschied am Tempo und auch wie gespielt wird. Das heißt ja nicht, dass das Spiel der Frauen dadurch schlechter ist oder so, aber es ist einfach anders. Und ich glaube, dass das viele, Fußball ist ja sowas Kulturelles in Deutschland, ja. Also eigentlich jeder hat schon mal Fußball gespielt, als er klein war. Und ich glaube einfach, dass so viele Menschen mit Fußball aufgewachsen sind, aber eben auf Männerseite, dass sie sich vielleicht auch gar nicht daran gewöhnen wollen oder gewöhnen können, jetzt Frauenfußball anzuschauen. Also ich höre das auch immer wieder von Freunden, von Bekannten, die sagen, nee, also Frauenfußball kann ich mir nicht anschauen. Ich glaube, am Ende des Tages ist die Entscheidung eines jeden Einzelnen, wie er dazu steht. Aber was für mich immer ganz wichtig ist als Sportler, man muss Respekt haben und man muss Respekt zeigen für die Leistung, die der jeweilige Athlet, die jeweilige Athletin bringt, egal ob das ein Team oder ein Einzelsportler ist.
Ich fand eigentlich auch den Punkt, den die Ute gesagt hat, ganz gut mit der Identifikation. Kann es sein, dass einfach viele Leute keine Lust haben, sich mit Frauen zu identifizieren? Dass Frauen keine Heldinnen sein können? Dass Frauen keine Vorbilder sein können?
Steffi Graf?
Ja, Steffi Graf oder jetzt auch Angelique Kerber. Ne? Also das ist ja noch gar nicht so lange her.
Steffi Graf ist lange her.
Steffi Graf schon, aber Kerber nicht. Und da hast du schon gemerkt, dass ganz Deutschland plötzlich den Fernseher eingeschaltet hat und dieses Wimbledon-Match da sich angeschaut hat.
Aber das ist ja nicht die Gelegenheit, um sich Deutschlandfähnchen ans Auto zu hängen, wenn Angelique Kerber spielt. Also Fußball-WM weil ich da sehr drauf achte, war für mich ganz eindeutig, die Leute hängen sich Deutschlandfahnen ans Auto. Die ziehen Deutschland-T-Shirts an, die identifizieren sich, die haben Nationalstolz, die finden es richtig geil. Das passiert jetzt nicht, wenn die Angelique Kerber spielt. Also dieser Identifikationsgedanke, der ist beim Fußball schon nochmal viel, viel stärker als bei anderen Sportarten, habe ich den Eindruck. Nicht mal bei Olympia, wo es ja eigentlich naheliegender wäre, ist das so stark.
Ja, ich glaube schon. Entschuldige. Ich glaube, das liegt einfach, wie ich eben gesagt habe, daran, dass Fußball hier in Deutschland oder auch in Europa so eine lange Geschichte hat und einfach so ein bisschen Teil der Kultur ist. Du merkst es ja selber im letzten Jahr, was für teilweise Ausnahmezustände im positiven Sinne dann auch in Deutschland herrschen, wenn die Nationalmannschaft spielt.
Ja, du kannst einkaufen gehen und hast endlich deine Ruhe.
Ja, das auch. Ja, ich war ja tatsächlich während der Vorrunde in Amerika und habe dann, bevor es losging, mit den Spielen immer Werbung gemacht. Ja, Deutschland wird gewinnen, Deutschland wird gewinnen. Dann scheiden sie in der Vorrunde aus und bin ich schnell wieder zurückgeflogen. ich glaube, dass die Frauennationalmannschaft da jetzt noch ein gutes Stück Luft nach oben hat, einfach was so diese Identifikation betrifft. Aber wie wir es ja im Spot gesehen haben, der fängt damit an, kennst du meinen Namen? Mhm. Und ich vermute jetzt einfach mal, dass mindestens 90% derjenigen, die den Spot gesehen haben in Deutschland, den Namen dieser Spielerin nicht kennen.
Mhm. Ja, 100%ig. Ich kenne auch nicht. Gut, aber ich interessiere mich auch grundsätzlich nicht für Sport. Das ist meine Ausrede.
Aber wir haben vorhin ja auch vorab, bevor wir mit der Aufnahme angefangen haben, darüber gesprochen, du bist ja in der Online-Redaktion und ich kann mich erinnern, ich meine, es war so letztes Jahr bei der Männer-WM, dass wir ganz früh Vorplanungen hatten, so Teambesprechungen, auch eher, wann veröffentlichen wir genau die Termine, wann die Deutschen spielen, wann überhaupt, wie sieht der Spielplan aus. Da haben wir sehr früh in der Redaktion überlegt, wann fängt die Vorberichterstattung an und das war ein großes Thema. Und ich, also im Print kann ich mich nicht erinnern, weiß ich nicht, da wüsste ich nicht, dass es so eine Konferenz gab. Weiß nicht, bei euch online hast du gesagt, kannst du dich auch nicht dran erinnern. Das heißt, auch die Medien spiegeln ja tatsächlich einfach nur die Wahrnehmung wieder, wie sie draußen ist. Und wir versuchen ja auch nicht tatsächlich, das zu verändern. Ne?
Ja, also ich glaube, wenn du jetzt deine Kollegen aus der Sportredaktion mal fragen würdest, ob die wissen, dass bald Frauen-WM ist, ich glaube auch, dass da nicht alle direkt sagen würden, oh ja. Stimmt, hast recht. Leider in der Online-Redaktion ist das noch kein Thema gewesen. Wird es aber dann jetzt sein.
Ja, du machst das jetzt.
Hiermit
zum
gebe
Thema.
Ich das Versprechen.
Sehr gut. Wir haben es auf Band.
Genau. Ich gebe auch offen und ehrlich zu, ich hätte, wenn ich diesen Spot nicht gesehen hätte, hätte ich nicht gewusst, dass im Juni die Frauenweltmeisterschaft.
Und das ist schon krass.
Ja, das
sagt wahnsinnig viel. Weil wir sind ja, gerade ihr online, ihr seid ja noch schneller. Ihr seid ja wirklich schnell an diesen Großereignissen dran. Viel schneller als Print müsste ja auch sein. Und dass du das nicht präsent hattest, das ist schon, es zeigt viel. Also es zeigt natürlich auch, dass dieser Spot natürlich genau richtig ist letztlich.
Das zeigt vor allem die Aufmerksamkeit in ganz Deutschland. Wir beobachten ja auch, was sich in den Medien tut, ja, und was sich aktuell gerade so sehr gut entwickelt und was angesagt ist in den Medien. Und das Thema Frauenfußball-Weltmeisterschaft ist in den letzten Wochen kein einziges Mal irgendwo aufgeploppt. Ich glaube, mehr kann man dazu gar nicht sagen.
Und wie bei dem Punkt, wir haben für unseren Sieg ein Kaffeeservice bekommen. Du kennst dich ja ein bisschen aus. Wie ist denn das so mit der Kohle? Wie verdienen denn Frauen und Männer unterschiedlich im Sport?
Also generell ist es leider so, dass da extreme Unterschiede herrschen. Männliche Fußballer sind ja eigentlich mit die bestbezahltesten Sportler, gerade in Europa. Viele Frauen, die den Weg einschlagen wollen zu einer Profikarriere, die müssen sich zweigleisig aufstellen. Die müssen versuchen, nebenbei irgendwie dann doch noch zu arbeiten. Ich kann jetzt nur so ein bisschen vom Basketball genauere Details berichten. In Amerika ist es so, also wenn du deine erste Saison als Profi dort spielst in der WNBA, dann kriegst du, ja, das ist ungefähr ein Durchschnittsgehalt in Deutschland für diese paar Monate, die im Sommer halt da stattfinden in, während der Saison. Und was dann passiert, ist nämlich, die Saison ist dann nicht vorbei für die Frauen, sondern die versuchen dann ab Oktober bis Ende April in anderen Teilen der Welt zu einem anderen Verein zu gehen und da eben auch nochmal Geld zu machen, um halt einigermaßen ansprechendes Gehalt zu bekommen. Und ja, in der NBA selber, die Männer, die verdienen zwei- bis dreistellige Millionenbeträge über mehrere Jahre hinweg. Und ich glaube, das zeigt schon extreme Unterschiede und keine faire Verteilung auf, zumal ja NBA und WNBA alle, die gehören ja zusammen. Also es wäre durchaus möglich, mehr zu zahlen. Es scheitert halt einfach daran, dass ja, dass es nicht gleichwertig geschätzt wird von allen. Es ist ja auch so, dass vom Trainingsaufwand, die trainieren ja genauso viel. Also die stehen auch dreimal am Tag, entweder im Kraftraum oder in der Halle. Ja, und wenn man sich das mal vor Augen führt, wie viel Zeit du investierst, du musst dich gesund ernähren, das kostet Geld. Du musst wirklich Zeit aufbringen. Du hast ja so gesehen Freizeit, jetzt am Wochenende irgendwas zu machen. Du hast ja immer Spiele. In Amerika ist ja der Spielplan noch viel enger getaktet als hier. Jeder dritte Tag hast du ein Spiel. Das ist ein unglaublicher Aufwand. Und wenn du dir dann überlegst, dass Frauen höchstwahrscheinlich nicht bis Mitte 30 ihre Karriere auf dem allerhöchsten Niveau fortführen können, ja, da muss ich echt fragen, ist das noch fair?
Ja, die Scheren gehen früh auseinander, ne? Also am Anfang spielen Mädels und Jungs noch zusammen Fußball, die Kleinen, dann gehen die Mädels, die viele einfach raus und dann spielen die halt Hockey oder Handball. Ist auch die Frage, ich weiß nicht, ob die Vereine auch die richtige Frauen-Mädchenförderung machen, das frage ich mich. Also ich habe es nicht so wahrgenommen, da wurde nicht versucht, die Mädchen zu halten, sondern da wurde dann sehr früh auf Leistung geguckt und kann man sagen, geschlechtsneutral, ist ja vielleicht auch okay. Aber tun die Vereine genug? Finde ich eine spannende Frage.
Ich glaube, das kommt ganz auf den Standort an. In meinem Fall ist es jetzt so, dass ich in einem Verein früher gespielt habe, oben in der Nähe von Bonn in Rhöndorf, die ein Basketballinternat haben und da eine sehr, sehr gute Jugendarbeit vor allem im weiblichen Bereich machen. Dort haben sie eben auch die Grundlage geschaffen dafür, dass eben eine Freundin von mir jetzt in Atlanta in der WNBA spielt, Marie Gülich. Und das ist aber ein Ausnahmefall. Ja, also du hast ja nirgendwo ein Basketballinternat oder so, wo auch wirklich aktiv hinter dieser Förderung gestanden wird. Also ich würde nicht behaupten, dass die Vereine oder auch die Schulen genug tun. Eigentlich müsste das kombiniert werden.
Aber vielleicht ist es auch so ein Mannschaftssportding. Also in Einzelsportarten, Triathlon zum Beispiel, Bertolt Brecht fördert da super auch die Mädchen. Die haben richtig gute, in dem Deutschlandkader glaube ich auch, also richtig gute Triathletinnen ja auch. Aber das ist jetzt auch kein Mannschaftssport. Genauso wie jetzt auch im Tennis, wo ich auch denke, es gibt schon Stars, Frauen, natürlich, auch im Tennis. Ist das dieses oder Mannschaftsding, was für uns, oder ist das überhaupt, würdest du sagen, das ist jetzt ein deutsches Ding, dass wir sagen, wir hängen da eher den männlichen Teams an, oder ist das so international? Gut, du hast Amerika viele Beispiele gemacht, es scheint international zu sein.
Ich glaube, es ist schwierig insofern, dass du bei Einzelsportarten ja viel mehr Leute hast, die eine gewisse Chance dann mitbringen, es zu schaffen. Also wenn wir jetzt über Tennis konkret reden, da kann man wirklich sagen, okay, die Frauen verdienen schon eine sehr ansprechende Summe an Preisgeldern und Sponsorengeldern und so weiter. Aber warum geht das? Es ist eine Einzelperson. Bei einer Mannschaft ist es was anderes. Du kannst da nicht jeder Spielerin, also könntest du wahrscheinlich schon, aber willst es nicht, kannst du nicht so viel bezahlen. In Deutschland.
Aber den Männern kann man doch auch so viel bezahlen.
Ja, und dann ist halt wieder die Frage, ne, was will der Sponsor oder was will der Verein und was will der nicht?
Es ist so ein Machtding natürlich. Und dann haben wir auf der anderen Seite die Spielerfrauen, ne? Das ist ja auch das absolute Klischee der hübschen Frau, der ja auch dann nichts zugetraut wird, wo sich ja dann auch, glaube ich, vom Sebastian Hummel, weißt du, die Frau.
Mats Hummels.
Mats Hummels! Ja. Oh Gott, können wir das rausschneiden? Hilfe! Also Mats Hummels, die Frau, die hat sich auch ziemlich dagegen gewehrt, ne? Gegen das Bild, genau. Dieses Zerrbild, dass sie ja nur das Püppchen ist, das nichts im Kopf hat und so. Und die ist da, das fand ich gut, die ist dagegen vorgegangen. Aber das ist ja das Spiegelbild. Die Männer haben die Macht, die Männer bekommen das Geld und auf der anderen Seite gibt es ja die Frauen, die ihnen hinterherlaufen, die, ne, so die Groupies, die dann im besten Fall dann Spielerfrau sind und dann viele Frauen wieder sagen, boah, sieht die toll aus und die ist aber auch hübsch. Also dann fängt dieses Neid-Ding wieder an. Das ist ja das Spiegelbild dieses Phänomens und das finde ich auch sehr ärgerlich.
Mhm, weil du über Klischees sprichst, wie ist denn das eigentlich mit Männern im Sport, die jetzt nicht unbedingt diesem Männlichkeitsbild entsprechen? Da gibt's ja auch immer Debatten über Homophobie im Sport und dieses ganze Thema. Wie siehst denn du das?
Also ich muss sagen, ich habe grundsätzlich überhaupt kein Problem damit, wenn sich zum Beispiel jemand outen würde oder so, wie es jetzt zum Beispiel der Fußballprofi in Australien gemacht hat. Allerdings ist das in den letzten Jahren oder war es ein absolutes Tabuthema gewesen, weil es einfach, es wird nicht erwartet. Es wird erwartet, dass du ja diese Rolle als Profisportler, als Vorzeigeprofi ausfüllst und dann passt das nicht in das Bild, wenn du auf einmal anders bist als die anderen, was ja an sich überhaupt gar kein Problem ist, ne? Also es ist ja wirklich, jeder darf so sein, wie er mag. Ich fand das in Amerika ganz, ganz extrem in dem Jahr, als ich am College war und da in dem Basketballteam war. Also mehr Coolness-Faktor geht eigentlich nicht. Wenn du nicht cool bist, hast du da keine Chance zu überleben. Du musst dich irgendwie anpassen.
Was heißt cool dann?
Ja, natürlich muss die sportliche Leistung stimmen, aber du musst es auch entsprechend rübertragen. Das fängt dann so ein bisschen bei, wir nennen das Trash-Talk, also ein paar dumme Sprüche drücken, ja, und selbst wenn du jetzt 10 Würfe in Folge verwirfst, bist du immer noch der Beste, ja. Also du
nie Schwäche zu geben.
Genau.
Immer sagen, ich bin der geilste,
ja,
Leute.
Und genau das ist der Punkt, ja. Schwäche zeigen für diese Leute, für die anderen Profis wäre das wahrscheinlich so ein Schwächepunkt, wenn du jetzt sagen würdest, okay, ich bin schwul.
Mhm.
Ja. Und ich hoffe, dass sich das in den nächsten Jahren ändern wird, weil ich bin davon überzeugt, dass es bestimmt noch mehr Profis gibt, die sich gerne outen würden, sich aber nicht trauen. Und ja, wie gesagt, also ich glaube, auch da kann man im Bereich Sport noch viele Schritte gehen.
Mhm. Aber ist das nicht auch ein bisschen Angst vor der eigenen Femininität so? Weil es kommen ja dann immer so Sprüche, boah, jetzt ist der schwul und wenn wir dann zusammen duschen, will der was von mir dann. Also diese Angst, das kommt ja plötzlich so ein sexueller Moment auch in so eine Gruppe rein. Und vielleicht auch die Angst davor zu entdecken, ich bin jetzt nicht vielleicht auch schwul, aber ich habe auch feminine Teile in mir. Also dass ich so einen Spiegel vorgehalten bekomme, dass vielleicht ja das Rollenbild, wie ich es lebe, für mich auch gar nicht das ist, was ich eigentlich will.
Naja, also du musst halt schon so ein bisschen dann auch überlegen, es ist halt wieder so ein Gruppending, ja, wenn die Gruppe dann so anfängt zu sagen, oh mein Gott, guck dir den an, dann fällt es dir dann auch schwer zu sagen, ey, Leute, lasst es mal bleiben. Am besten sagt man dann vielleicht einfach gar nichts. Es ist, ja, du hast schon recht. Natürlich überlegt man dann, ne, weil es einfach nicht diese Gewohnheit ist. Es ist nicht so wie immer, sondern auf einmal ist was anders. Jetzt gut in der Dusche. Mir ist es jetzt noch nie passiert, dass ich da irgendwie über meine Feminität nachdenken musste. Gruß geht raus an meine Freundin, alles gut. Nee, aber natürlich, sobald sich was verändert, auch im Team, dann denkst du darüber nach. Vielleicht noch hier als kleiner Einwand, je höher du spielst, je intensiver das wird, je öfter du trainierst, dann wird das als Mannschaft immer geschlossener. Mein Coach hat immer gesagt, this is not your team, this is your family. Und so habe ich mich dann auch gefühlt. Also das waren dann nicht meine Teamkollegen, sondern das waren meine Brüder. Die schreiben mir auch heute immer noch so. Ja, ey Bruder, was geht und so weiter halt. Und genau das ist aber der Punkt. Wenn du jetzt überlegst, in deiner Familie, deine Tochter oder dein Sohn würden auf einmal sagen, hey, es ist so und so, dann würdest du wahrscheinlich es akzeptieren, aber auch erstmal drüber nachdenken. Es würde wahrscheinlich irgendwas auslösen im ersten Moment. Und so ist das auch in der Mannschaft.
Wahrscheinlich ist es in der Mannschaft intern gar nicht so das große Problem. Wenn jetzt einer der deutschen Fußballnationalmannschaft sagt, Jungs, hey, pst, ich bin übrigens schwul. Wahrscheinlich wäre das noch nicht mal das Problem. Das Problem fängt erst an, wenn es nach außen dringt. Und der Mann auf der Straße, der Mann im Stadion oder die Person im Stadion das mitschneidet und da seinen Ressentiments quasi freien Lauf lässt.
Ja.
Weil es gab zum Beispiel Hitzelsberger, war ja einer, genau, der sich nach seiner Karriere im Endeffekt als schwul geoutet hat. Ist es realistisch, dass die Teamkollegen sowas nicht wissen? Wenn du so eng zusammen bist, ist es realistisch, dass du nicht weißt, wie dein Bruder lebt?
Es kommt drauf an. Natürlich ist es auch da so, dass du wahrscheinlich dich mit jemandem in der Mannschaft immer noch mal ein Deut besser verstehst und dem vielleicht auch ein Stück weit mehr vertraust, als du es ohnehin schon tust. Das kann ich mir bestimmt auch vorstellen, dass es irgendwer wusste damals in Stuttgart und so. Ganz anders ist es aber zum Beispiel bei den Frauen, die haben wir jetzt so ein bisschen vergessen. Mhm. Wenn man sich die sowohl beim Fußball die Mannschaft anschaut, als auch im Basketball, gibt es extrem viele Frauen, die da ganz offen und locker mit umgehen, dass sie halt eine weibliche Partnerin haben. Und das ist irgendwie für alle überhaupt kein Problem
mehr.
Ja,
lesbisch sein ist ja auch total sexy und schwul sein ist total eklig, Tarek. Das darfst du nicht
vergessen.
Das hast
du jetzt gesagt. Ne? Also.
Ist natürlich nicht so, aber das ist natürlich viel das Bild, was
ja, aber da ist doch auch wieder, da muss man sich doch fragen, warum ist das eine überhaupt kein Thema mehr und warum ist das andere das absolute Drama? Warum wird?
Weil wir in einer patriarchalen Gesellschaft leben, wo Männlichkeit klar definiert ist. Auch dass du zu gerade vorhin gesagt hast, zu deiner Freundin ist es alles okay. Ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht, während wir geredet haben. Das geht genau in die Richtung. Ja, sie soll jetzt bloß nicht den Eindruck bekommen, dass du vielleicht mehr feminine Anteile haben könntest und darüber vielleicht nachdenkst, als ihr vielleicht schon besprochen habt. Das ist genau das Ding. Männlichkeit ist klar, es ist noch so ein Abziehbild und da gehört Schwulsein nicht dazu. Da gehört Leistung dazu, tough sein, auch sehr gut für Leistung bezahlt werden gehört dazu. Da gehört dazu, immer zu sagen, ich habe 10 Körbe nicht getroffen, aber ich bin trotzdem der Geilste. Das ist eben das.
Eine hübsche Freundin. Ne?
Ja, genau, eine hübsche Freundin.
Ja, das ist halt dieses Bild, was aber auch vielen, also jetzt nicht unbedingt mit der Frau, aber was vielen aber auch so gelernt wird, gepredigt wird, auf diesem Weg zum Profi, hey, du musst als Vorbild agieren und dafür musst du gewisse, ja, Werte einfach erfüllen, musst die und die Sachen mitbringen und wenn du schon so in so eine Richtung gedrängt wirst, dann wird es natürlich extrem schwer, glaube ich, auch ab einem gewissen Punkt zu sagen, okay, irgendwie bin ich das eigentlich gar nicht. Ich würde gerne anders sein, ja, und würde das gerne auch teilen mit den Leuten, die mir wichtig sind.
Ja, das glaube ich auch. Das ist auch nicht zum Nutzen der Männer unbedingt. Ne?
Überhaupt nicht. Das ist eigentlich, Sport ist eigentlich so ein Bereich, wo diese toxische Männlichkeit, die wir ja schon mal besprochen hatten, Männlichkeit, die eigentlich den Männern selbst nicht gut tut, sondern eigentlich schadet, total tief verankert ist. Weil genau eben diese Sachen propagiert werden. Super männlich, nie weich, auf keinen Fall weiblich, erfolgreich, stark.
Ja, das Schlimme ist ja, dass du das nicht nur in der Bundesliga hast oder in der Nationalmannschaft, sondern das zieht sich ja bis ganz runter in die Kreisliga. Also egal in welcher Sportart. Da können wir jetzt von Fußball bis Handball und sonst noch was reden. In jeder Sportart ist es gleich. Du hast immer die gleichen Klischees, die erfüllt werden müssen. Und vielleicht kann ja die WM im Juni zumindest ein bisschen was bewirken.
Das wäre doch schön, wenn wir uns einfach auf die Fahne schreiben, wir propagieren als Zeitung die Frauenweltmeisterschaft.
Ja, mal schauen.
Wir sind jetzt alle gerade sehr zurückhaltend, weil wir überlegen, welche Chancen das hat.
Da ich ja nur für online zuständig bin, ist es ja...
Das Stichwort online ist eine ganz gute Überleitung zu unserer Rubrik Frau der Stunde. Da finde ich nämlich die Julia Böhnisch sehr spannend. Sie ist in der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung und für den Online-Auftritt da verantwortlich. Und die hat sich im Journalisten in dem Organ vom Bayerischen, also vom Deutschen Journalistenverband geäußert und hat gesagt, also es ist ganz viel im Umbruch in den Redaktionen, weil das Digitale eigentlich der Schrittgeber ist, sagt sie. Das Tempo gibt das Digitale vor, nicht mehr der Printbereich. Da gibt es viele Fusionen bei uns im Haus ja auch, viele neue Formen der Zusammenarbeit. Und sie macht so die Schere auf und sagt, also viele der traditionellen Journalistinnen, sagt sie, und Journalisten, sie nimmt bewusst natürlich die Frauen nicht aus, haben einerseits Angst vor dem schnelleren Tempo des Digitalen, werten das immer noch mal gerne ab und sagen, ah, das ist so, ne, Print ist das Tolle und Online ist immer noch das, was eigentlich nicht so die Anerkennung von uns erfährt. Und auf der anderen Seite sagt sie, gibt es schon, sie ist ja auch selber eine Frau, Bewegung in den Redaktionen, dass auch Frauen langsam, aber doch mehr die Verantwortung auch einfordern und auch die Verantwortung bekommen. Und dann sagt sie so, das Bild des Journalisten verändert sich, da bringt sie nämlich auch so einen Sportvergleich und sagt, es geht nicht mehr nur um die tolle Stürmerin, die jetzt übertragen den tollen Artikel immer schreibt und deshalb, weil sie toll schreiben kann, zur Chefredakteurin oder zum Chefredakteur wird oder zum Lokalleiter, sondern es wird immer mehr dieser Managementbereich wichtig, dass ich das Team coache, dass ich sage, ich habe in den Teams nicht nur die Printler, sondern eben auch die Onliner. Ich habe auch jemanden aus Vertrieb, aus der Anzeigenabteilung drin und stricke dadurch neue Strukturen und komme zu neuen Produkten, die dann langfristig das Geld in Verlagen reinspülen. Und sie ist sehr gebasht worden dafür, weil sie eben auch diese Synergien fordert und weil sie auch diesen Frauenaspekt drin hatte, dass sie sagt, Frauen kommen immer mehr nach vorne und viele mittelalte weiße Männer auch in den Redaktionen können das nicht akzeptieren.
Also ich dachte, es ginge vor allem darum, Strukturen aufzubrechen und zu sagen, es gibt halt jung und alt, es gibt Männer und Frauen, es gibt digital und Print, aber das heißt nicht, dass die gegeneinander arbeiten müssen, sondern man muss endlich mal einsehen, dass man nur, wenn man zusammenarbeitet, nur wenn man sich gegenseitig Chancen einräumt und Chancen gibt und sich gegenseitig auch pusht, am Ende ans Ziel kommt. Genau. Und so geht's ja der ganzen Zeitungsbranche. Das fand ich sehr gut und beeindruckend an dem Artikel, dass jemand hergeht und mal wirklich sagt, wie es ist und auf den Tisch packt, wie die Realität aussieht.
Ja, genau, du hast es jetzt gut auf den Punkt gebracht.
Okay. Ja. Dann kommen wir noch zum feministischen Moment. Der ist mir auf Instagram entgegengeschwappt. Es geht ja in den USA, gibt es ja gerade wieder diese große Debatte ums Abtreibungsgesetz. Und es gibt ein schönes Bild, wo 12 Republikaner gezeigt wurden, die quasi gegen oder für ein Abtreibungsverbot gestimmt haben. Es sind alles weiße Männer, mittelalte Männer im Anzug und das Bild war übertitelt mit There's something wrong, but I can't put the finger on it. Das fand ich total nett, weil es eigentlich wieder gezeigt hat, wie die Realität ist. Wer stimmt ab über in den USA gerade, es geht ja um Alabama vor allem, wer stimmt da gerade ab über das Recht der Frau, mit ihrem Körper zu tun, was sie will? Das sind mittelalte weiße Männer. Die sind noch nicht mal mittelalt, die sind, wenn man ehrlich ist, schon alt. Und das für mich wieder so ein Signal gesendet hat, wir müssen als Frauen und als Mädchen ganz auch offensiv in den Vordergrund gehen und auch offensiv in die Politik gehen. Wir können nur mitmachen und mitbestimmen, wenn wir uns auch dazustellen und sagen, also wenn wir quasi auch bereit sind, in die erste Reihe zu gehen oder wenn wir auch bereit sind, unseren Mund aufzumachen. Damit nicht eben Leute für uns entscheiden, die eigentlich keine Entscheidungsgewalt über uns haben.
Ja.
Oder nicht das Recht haben. Genau, das war mein feministischer Moment. Ich würde sagen, jetzt sind wir eigentlich schon so ziemlich am Ende angekommen. Tarik, herzlichen Dank, dass du da warst. Das war super spannend. Ich habe viel gelernt. Man kann uns hören auf Spotify, auf iTunes. Ihr könnt den Feed abonnieren. Und wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Danke fürs Zuhören.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.